Hallöchen und herzlich willkommen zum No Limit Podcast. Wo Glauben praktisch dein Leben verändert.
Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Podcast-Folge in diesem Jahr 2023. Ich weiß nicht, ob ihr reingehört habt in der letzten Folge. Das war ja schon eine sehr, sehr tiefe Folge.
Die sehr intensiv.
War sehr intensiv, auch für uns. Und jetzt haben wir auch ein intensives Thema heute vorbereitet. Also
wir haben sehr intensives, ja, wir starten intensiv ins Jahr.
Das würde ich auch sagen, sehr intensiv ins Jahr. Und ich weiß, ihr habt alle wahrscheinlich mitbekommen, was gerade passiert in der Welt, besonders in Europa. Da ist ja letztes Jahr, so im Februar, ja, Krieg ausgebrochen in der Ukraine. Und das beschäftigt uns alle hier in Deutschland und natürlich auch uns hier in Berlin. Und der liebe Kai, der war jetzt letzte Woche für eine Woche in der Ukraine. Und wir wollen heute einfach mal hören, hey, Kai, wie war das für dich? Und ich habe da so ein paar Fragen mitgebracht. Und liebe Zuhörer, bevor ihr denkt, hey, wo ist denn der Josua? Der ist heute nicht da. Das heißt, ich werde Kai heute interviewen zu der Ukraine-Zeit, die er hatte.
Genau, und da vielleicht schon mal vorweg gesagt, ich war am letzten Tag, wir sind über Moldawien eingereist und auch wieder ausgereist, und am letzten Tag in Moldawien habe ich mich bei minus 7 Grad leider erkältet. Also verzeiht es mir, wenn ich zwischendurch ein wenig huste oder man es vielleicht auch ein wenig raushört.
Ja, das verzeihen wir dir, Kai. Ich bin auch ein bisschen nasal heute. Wir versuchen von der nasalen Stimme in die Bauchfellstimme zu kommen. Verzeiht uns, wenn wir heute ein bisschen erkältet klingen. Aber ich glaube, ihr hört uns. Und Kai, wir sind sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, weil ich habe noch gar nicht so viel gehört, wie es für dich war. Erzähl mal, was habt ihr da eigentlich gemacht und wie kam es zu diesem Trip? Oder vielleicht erstmal, wie kam es zu diesem Trip und was habt ihr da gemacht?
Genau, also wir haben schon seit Jahren, ich muss ja auch dazu sagen, ich war als kleines Kind schon in der Ukraine mit dabei. Also meine Eltern waren, als ich 5 war, hatten wir schon immer Missionsreisen in die Ukraine gemacht. Und dadurch haben wir einen Kontakt, den wir seitdem aufrechterhalten, mit dem wir gut im Gespräch sind. Und wir haben jetzt schon mehrere Aktionen, auch mehrere Spendenaufrufe gesammelt und haben dort praktisch geholfen. Und dann haben wir jetzt für dieses Jahr gesagt, wollen wir zu dem orthodoxen Weihnachten den Ukrainern vor Ort Hoffnung geben, mit Frieden, der größten Friedensbotschaft kommen und sie praktisch unterstützen. Und so kam die Idee, weil das orthodoxe Weihnachten fällt nicht auf unser deutsches Weihnachten, sondern das ist erst im Januar, und über den Zeitraum sind wir in die Ukraine gefahren.
Du hast gerade gesagt, du kanntest den Partner da vor Ort schon über Missionsreisen. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist eine Missionsreise? Also für mich klingt das so nach, ihr habt eine Mission, ihr habt ein Ziel, etwas vor Ort zu machen. Wie kann man sich das vorstellen, wenn jemand vielleicht noch nie das Wort Missionsreise gehört hat?
Also eine Missionsreise ist darauf gegründet, wir sind ja Christen und wir glauben, dass die größte Botschaft, die ein Mensch hören kann, das Größte, was einen Menschen verändern kann, ist diese persönliche Beziehung zu Gott. Und eine Missionsreise ist daran, dass wir vor Ort fahren, wo Not ist, wo Menschen Hilfe brauchen, und denen geben wir sie praktisch und helfen ihnen und unterstützen sie und bieten ihnen Gebet an in den schweren Situationen, in denen sie drin sind.
Wow, also es ist immer gekoppelt mit praktischer Hilfe und motiviert aus der christlichen Nächstenliebe heraus.
Absolut, also es ist definitiv motiviert genau daraus, weil selbst die Leute, die wir nicht kennen, ich muss sagen, ich habe da wirklich eine Leidenschaft für, auch gerade Menschen, die ich nicht kenne, ihnen zu begegnen und ihnen zu helfen.
Wow, und dann wart ihr jetzt über das orthodoxe Weihnachten da. Das ist ja immer der 6. Januar und 7. Januar. 6. Januar ist Heiligabend, soweit ich weiß, und am 7. Januar ist dann so Weihnachten, so wie Weihnachtsfeiertag.
Genau, also ich glaube, am 7. haben wir auf jeden Fall gefeiert mit einigen Leuten, aber werde ich gleich die Geschichte nochmal groß zu erzählen. Aber es ist richtig, über den Zeitraum ist dort Weihnachten.
Ja, wie war es denn? Also die Geschichte, die du gerade angeteasert hast, wie war denn das Weihnachten dort da vor Ort?
Ja, also dann machen wir es mal nicht chronologisch, sondern da fangen wir damit an. War schon sehr speziell. Wir waren in einer Gemeinde vor Ort, die uns in allem sehr unterstützt hat, wo auch viele der Spendengelder mit hingingen, weil die haben die Kontakte vor Ort, und wir haben Weihnachtsgeschenke für die Kinder gekauft. Und wir waren knapp, ich weiß es nicht mehr genau, 250 Leute, glaube ich, vielleicht 300. Und davon waren fast alles Mütter mit Kindern. Also ich habe vielleicht 3 Männer von 250 gesehen. Und einige Teenie-Jungs, aber Männer, die Ehemänner waren nicht da, weil die sind entweder im Krieg oder einige vielleicht auch schon verstorben. Und wir konnten mit den Frauen und den Kindern dort Weihnachten feiern, haben für die ein großes Kinderprogramm gemacht, mit Spaß, mit Spielen und hatten natürlich von der größten Hoffnung erzählt und haben sie am Ende zu Weihnachten auch beschenkt.
Wow, war das direkt im Kriegsgebiet, also da, wo auch ein paar Kilometer entfernt gekämpft wurde? Oder wie kann man sich das
also
vorstellen?
Also ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen in der Ukraine auskennt, ich skizziere es euch mal. Wir waren, geschlafen haben wir in Odessa und der Weihnachtsgottesdienst war auch in Odessa. Odessa ist aktuell kein Kriegsgebiet. Allerdings wurde es schon attackiert und angegriffen, weshalb es auch mehrfach einen Stromausfall gab. Also in der Zeit, als wir da waren, haben wir, ich glaube, 4 oder 5 Stromausfälle gehabt, man nennt es Blackout. Und die Stadt Odessa ist aber nicht mehr direkt in russischer Hand. Wir waren auch an Orten, die von Russen eingenommen wurden, die sich die Ukrainer zurückgekämpft haben. Und wir waren auch direkt in der Stadt Kherson, wo die Frontlinie ist.
Wow, also ich habe jetzt die Medien ein bisschen verfolgt, auch über Weihnachten. Da hat man immer wieder Kherson gehört in den Medien. Da ist ja so ein Fluss, der dann auch irgendwie die Fronten trennt, habe ich gehört.
Genau, wir waren so Luftlinie, würde ich schätzen, 2 bis 4 Kilometer von diesem Fluss entfernt.
Und habt ihr dann mitbekommen von Gefechten vor Ort oder auch mal Bomben fliegen sehen? Oder skizzier mal so deine Gefühle oder wenn du jetzt zum Beispiel in Kherson standest, wie war das so, wenn du so einen 360-Grad-Blick gemacht hast?
Also es ist wirklich sehr schwer zu beschreiben. Für mich diese ganze Situation, ich habe sie mir ganz anders vorgestellt und es war trotzdem super intensiv. Also wenn ich an Krieg gedacht habe, habe ich einfach so ein Hollywood-Bild gehabt und habe gedacht, da fahren die Panzer rum, da sind die Armee und so war es nicht. Also wir waren relativ nah an der Front und wir haben keinen Panzer gesehen, wir haben kein Militär gesehen, weil die Leute vor Ort gesagt haben, dass die vermuten, dass da immer noch russische Spitzel sind und sobald es dort Ansammlungen gibt oder das Militär ist, melden die das den Russen. Gleichzeitig haben wir aus Nachrichten gehört, dass die Luftwaffe ungefähr 60 bis 80% der Raketen über Kherson abfängt. Als wir da waren, hatten wir auch dort wieder in einer Gemeinde etwas organisiert, wo knapp 50 bis 60 Familien, Kinder, Alleinstehende kamen, die nicht aus der Stadt geflüchtet sind. Also Kherson hatte, ich glaube, 350.000 Einwohner und jetzt sind es aktuell nur noch 70.000. Der Rest ist geflüchtet aus der Stadt. Aber trotzdem war die Stadt nicht völlig zerbombt. Also ich habe mir gedacht, dass kaum ein Haus steht. Standen immer noch viele Häuser, einige waren zerstört, aber nicht an jeder Stelle hast du es gesehen. Einige Orte waren völlig geisterhaft, da war niemand mehr und an anderen sind Passanten, die gerade vom Einkaufen kommen und nach Hause laufen. Also es ist irgendwie ganz, ganz gemischte Gefühle. Und wir hatten dort mit der Gemeinde vor Ort, haben wir auch dort den Kindern wieder Geschenke gebracht, haben dort Kleidung, warme Sachen verteilt, ihnen Essen mitgegeben und haben ihnen dort von dem größten Frieden erzählt, den man erfahren kann. Und in der Zeit, als ich das in der Gemeinde war, wir waren natürlich am Team dort. Also ich war ja nur einer vom gesamten Team. Und zwar war Avi noch dabei. Mein Vater war dabei und dein Schwiegervater war dabei.
Ja.
Und wir sind dann dorthin und während mein Vater gepredigt hat, waren wir zu dritt. Igor, dein Schwiegervater kann ja Russisch und hat für uns übersetzt, waren wir draußen, haben mit den Leuten gesprochen, weil wir auch wissen wollen, wie geht's ihnen, wo brauchen sie Hilfe, wo können wir sie unterstützen. Und auch dort waren die Erfahrungsberichte teils manchmal sehr unterschiedlich. Der eine meinte, er ist der Einzige, der in einem 10-11-geschossigen Haus noch wohnt. Der Rest ist geflüchtet, er wohnt da noch. Und auf der Straße ins Gespräch gekommen. Und über uns, um auf die Frage zu kommen, sind die Raketen geflogen. Und wir haben es mehrfach gehört, wie Raketen, also im 1-2-Minuten-Takt sind Raketen über uns geflogen. Und in der Zeit, als wir da waren, haben wir von unseren Partnern vor Ort gehört, eine Rakete eingeschlagen in ein Haus und hat tatsächlich auch 5 Menschen das Leben gekostet.
Also das muss man sich mal vorstellen. Ich stelle mir das gerade vor, wenn man in einem Land wohnt, wo permanent Raketen über einen fliegen und auch in dem Gebiet dort, das ist ja grausam. Also die ganze Zeit mit den Geräuschen zu leben und dann nicht zu wissen, okay, schlägt die Rakete bei mir ein oder nicht. Ich glaube, also ich habe es noch nicht so erlebt in meinem Leben.
Also ich kann es
Wie kann man das nachempfinden? Ihr habt da mit den Leuten vor Ort geredet?
Wir haben mit den Leuten vor Ort geredet. Einige meinten, die gewöhnen sich dran. Andere sind wie traumatisiert. Also auch dort sind die Gefühle und die Erfahrungen sehr unterschiedlich. In Kherson war es schon mit am krassesten, weil man es da wirklich gehört hat. und dort die Gefahr auch mit am größten ist. Man muss dazu sagen, wir haben uns nie in ganz akuter Gefahr begeben. Es ist jederzeit möglich, dass es gefährlich ist, aber so, wenn man sich die Zahlen auch anguckt an den Toten, die dieser Krieg bereits gekostet hat, ist es nicht direkt nur auf Menschenleben aus. Und deswegen haben wir dort gesagt, sind wir bereit, das Risiko einzugehen und den Menschen dort zu helfen.
Wow, stark. Mich würde interessieren, Kai, vielleicht hast du eine Geschichte, eine Begegnung mit einer Ukrainerin oder Ukrainer, mit einer Familie, wo du konkret gesehen hast, wow, da konntet ihr helfen.
Ja, also wir waren an dem, also gibt es jetzt mehrere, es gibt einige von mir, auch von meinem gesamten Team.
Du kannst auch ein oder zwei erzählen.
Eine, mit der ich anfange, waren wir am Heiligabend, also deren Heiligabend, glaube ich, ist es, am Samstagabend auf jeden Fall noch draußen und dort erstaunlicherweise, es wurde ja auch die Waffenruhe ausgerufen in der Zeit, die Straße war rappelvoll. Also wir waren dort in Odessa und abends dort sind so viele Menschen rumgelaufen und dann sind wir dort mit Leuten ins Gespräch gekommen und der eine, mit dem habe ich gesprochen, der saß in Tränen vor mir, als ich ihm erzählt habe, was Frieden bedeutet, wie man Frieden erfahren kann, dass auch in sehr, sehr schweren Zeiten es nicht völlig hoffnungslos ist, sondern dass ein tiefer Frieden in sein Leben kommen kann. Ich konnte für ihn beten und die Person hat einige Sachen erlebt, der wollte nicht viel erzählen aus dem Krieg, was ich absolut verständlich finde und dass ich da auch nicht weiter nachhaken wollte, aber auf jeden Fall wirkte er sehr, sehr bewegt und stand in Tränen auf der Straße und das ist schon irgendwie krass, wenn du auf der Straße mit Leuten sprichst, die gar nicht kennst und innerhalb von Minuten die Person einfach anfängt zu weinen und sehr bewegt ist, dass halt auch Leute kommen, dass sie Unterstützung kriegen und dass sie nicht allein gelassen werden. Eine andere Geschichte, die ich unfassbar krass finde, sie hat sich in dem Augenblick nicht so wahnsinnig angefühlt, aber als wir die ganzen Geschichten gehört haben, ist das schon faszinierend. Wir sind insgesamt 4 Stunden in eine Richtung gefahren, über gefühlte absolute Walachei. Also wir sind 1,5 Stunden davon über eine Straße gefahren, weil ich dachte, die kann auch ins Nichts führen, nur über eine Felder, Schlaglöcher überall, links und rechts lagen Raketen, verbrannte Autos und dann sind wir in 2 Dörfer gekommen und in diesen 2 Dörfern haben wir erfahren, dass die für 10 Monate in russischer Gefangenschaft waren und dort festgehalten wurden und wir waren nachdem die ersten, weil das auch so abgelegen ist, die mit Hilfsgütern kamen, fast nichts erreicht sie und sie haben dann im Nachhinein, haben wir von Geschichten erfahren, dass die so bewegt waren, sie meinten, seitdem sie befreit sind, war das der erste Hoffnungsschimmer, der erste Frieden, den sie wieder erfahren haben. Und die Leute vor Ort waren so, so dankbar für die Unterstützung, die kam. Und für mich ist das schon auch was sehr Bedeutsames. Wir sind insgesamt, waren wir dann 8 Stunden im Auto und da, ich glaube, da haben wir 150 oder 200 Menschen getroffen. Aber ich bin so fest davon überzeugt, dass jeder einzelne Mensch davon es wert ist, koste es, was es wolle, sie einfach sie zu lieben und zu zeigen, dass es einen Gott gibt, der in der ganzen Zeit ihnen Trost geben möchte.
Wow. Stark, Kai. Ich höre immer wieder von auch Reportern oder auch Journalisten, die im Krieg unterwegs sind und sich tiefe Fragen stellen über das Leben. Weil wenn du jetzt im Krieg bist, da bist du ja viel mit Tod konfrontiert, auch mit Sinnhaftigkeit. Was macht das für einen Sinn? Was hat vielleicht auch das Leben für einen Sinn? Und wie gehst du damit um, persönlich?
Das ist, wir haben uns ja nicht abgesprochen, es ist wirklich stark, dass du die Frage stellst, weil deswegen kann ich die Folge auch wirklich so nennen, wie der Krieg mein Leben veränderte, weil diese Frage nochmal ganz anders aufkam. Wo ist denn der Sinn im Leben? Wenn man sich anguckt, wie viel Zerstörung auf dieser Welt herrscht, wie viel Dinge kaputt sind und wofür lebt man, wofür ist es ein Sinn? Und dabei bin ich auch auf folgenden Gedanken mitgestoßen. Ich habe mich auch mit meinem Dad drüber unterhalten oder wir im Team haben uns ausgetauscht. Was gibt jemandem etwas einen Sinn? Ein Sinn entsteht immer daraus, wofür er geschaffen ist, wofür er gezeugt wurde. Also ich sage mal ein ganz plattes Beispiel. Ein Tennisschläger hat einen Sinn, indem er das macht, wozu er gebaut wurde, Tennisbälle zu schlagen. Ein Hammer hat einen Sinn, um Nägel einzuschlagen. Also der Sinn liegt darin, in dem reinzukommen, wozu man geschaffen wurde. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wofür, warum gibt es den Menschen? Da gibt es ja die 2 Ansätze, dass man entweder sagt, boah, es ist alles völlig egal, alles durch Zufall. Dann finde ich das Leben völlig sinnlos, weil es gibt keinen Grund, warum es mich auf dieser Welt gibt. Ich glaube, dass ich auf dieser Welt bin, um mit Gott in Beziehung zu leben. Gott hat den Menschen aus Liebe geschaffen, damit wir mit ihm leben können, damit wir für ihn leben können und er, dass wir unser Leben in seine Hand geben. Und dafür, das erfüllt mich so mit Sinn. Und auch, ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon erzählt habe, große Neuigkeit, meine Frau ist ja auch schwanger. Weiß gar nicht, habe ich das schon erzählt?
Ich weiß es gar nicht.
Weiß ich nicht.
Also
auf jeden Fall.
Vielleicht auch nicht.
Ich bin,
vielleicht, liebe Zuhörer, wisst ihr das ja.
Genau. Auf jeden Fall habe ich letztes Jahr geheiratet und werde dieses Jahr Papa. Und ich habe mich sehr gewohl gefragt, soll ich in die Ukraine fahren und diesem Risiko eingehen? Und ich habe gesagt, ja, weil ich sehe, für mich ist ein Sinn, Menschen zu helfen, die Liebe Gottes, die ich erfahren habe in meinem Leben. Und praktisch, das ist nicht ein hypothetisches Gespräch, was ich mal geführt habe, sondern ich habe so praktisch erlebt, wie Gott mein Leben verändert hat, dass ich gar nicht anders kann, als das weiterzugeben. Und deswegen habe ich mich mit einer Frau besprochen, wir haben uns vorher informiert und haben gesagt, wir machen das. Und es ist so viel wert zu sehen, wie Gott einen verändert. Und es für mich erfüllt, das war der Kerngedanke, den ich dann am Ende hatte, auch im Krieg, völlig egal, wie die äußerlichen Umstände sind, ob ich im Frieden lebe oder im Krieg, ich kann ein erfülltes und sinnvolles Leben haben, wenn ich mit Gott zusammenlebe. Und das war so ein bisschen mein Kerngedanke, was mein Sinn im Leben ist. Ich möchte mit Gott leben, ich möchte, dass Jesus für mich das Ein und Alles und mein bester Freund ist.
Also da macht ja die Geschichte von dir eben unseren Slogan, wie Glauben praktisch dein Leben verändert, sehr viel Sinn. Das passt ja.
Ja.
Zu dieser
absolut.
Frage eben. Dieser Podcast, das ist ja der Slogan, wo Glauben praktisch dein Leben verändert. Und wir reden hier manchmal über aktuelle Themen, wie jetzt der Ukraine-Krieg, auch weil Kai jetzt mit dem Team dort war. Oder auch über tiefere Themen, die wir selbst erlebt hatten, so wo wir Tod erlebt hatten, wo wir vielleicht auch andere Dinge erlebt hatten. Und wir laden manchmal auch Gäste ein hier, die von ihren erlebten Sachen erzählen. Und linken das, connecten das immer auch so, wie Glauben praktisch dein Leben verändern kann. Wir sind ein christlicher Podcast, das heißt, wir reden darüber, wie man Gott erleben kann. Und vielleicht warst du ja das erste Mal heute am Zuhören, vielleicht auch schon das 15. Mal. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Und
es lohnt sich auch, die anderen Folgen einfach nochmal reinzuhören. Es ist schon sehr genial. Jonathan, ich habe dich kurz unterbrochen, aber ich möchte nämlich auch nochmal eine Frage stellen. Wir haben jetzt viel auch drüber geredet. Frieden auch in schwierigen Zeiten. Du hast in der letzten Folge erzählt, wie es für dich war, als du deinen Bruder verloren hast. Was bedeutet für dich Frieden? Und wie erlebst du Frieden in dieser Beziehung mit Gott? Weil wir haben jetzt viel erzählt, wie wir es erlebt haben. Aber ich möchte zum Abschluss auch einfach nochmal wirklich ein Mittel geben, dass Leute sagen, hey, wenn sie diesen Frieden erleben wollen, dann möchte ich Leute auch dazu einladen, ein kleines Gebet mitzusprechen. Weil für mich, als ich erlebt habe, dass so ein Frieden in mein Herz kommt, ich hatte keine Angst. Keine einzige Sekunde Angst, weil ich wusste, Gott ist mit mir und Gott wird mich beschützen. Und wir sind durch schwere Situationen durchgegangen. Ich habe Leute erlebt, die im Krieg Frieden gefunden haben, obwohl die Bomben rumschlagen. Was bedeutet für dich, als auch in den schweren Situationen, die du erlebt hast, Frieden?
Wow, ich habe tatsächlich in der Zeit, wo ihr in der Ukraine wart, so ein, zweimal für euch gebetet. Und da hatte ich die ganze Zeit das Gebet, so was ich immer wieder so skizziert habe. Ich bete, dass Menschen nachhaltigen Frieden im Leben erleben, so wie ich den erlebt habe. Und wie habe ich den nachhaltigen Frieden erlebt? Nachhaltiger Frieden ist für mich unabhängig von den Umständen etwas, was meiner Seele, mein Geist oder wie man es auch immer beschreibt, meinem Leben einen Sinn gibt. Und diesen Sinn habe ich, als ich 16 Jahre alt war, in der persönlichen Beziehung in Gott gefunden. Da habe ich Christen kennengelernt, die mir gesagt haben, hey Jonathan, du kannst eine persönliche Beziehung mit Gott haben und du kannst mit ihm leben und er möchte mit dir leben, du kannst mit ihm reden, im Dialog sein. Und für mich war das so, ich war auf der Suche nach Sinn und nach Frieden und habe überall gesucht in Anerkennung bei Menschen, in verschiedenen Weltanschauungen. Und dann habe ich gehört, dass es da einen Gott gibt, der interessiert ist und diese persönliche Beziehung haben möchte. Und habe dann eine Entscheidung getroffen und gesagt, ey, wenn das stimmt, dass es da einen Gott gibt, der mehr ist als eine langweilige Religion, der mehr ist als eine traditionelle Kirche und der mehr ist als irgendwie was Verstaubtes Altes, dann will ich das erleben. Und seitdem kann ich sagen, das war Alter von 16 Jahren, dass ich einen nachhaltigen Seelenfrieden erlebe in meinem Leben, der unabhängig ist von den Umständen. Das heißt, der unabhängig davon ist, ob mein Bruder jetzt gestorben ist, der unabhängig davon ist, ob ich verheiratet bin oder Single war, der unabhängig davon ist, ob ich eine Prüfung verhauen habe oder nicht. Das ist ein Frieden, der, ich würde sagen, der ist übernatürlich. Und wie der wirkt, ist, dass der, wie soll man das beschreiben?
Ich fand die Formulierung von dir gut. Dieser Frieden kam, als du einen Sinn für dein Leben gefunden hast. Diese Leere, die man so häufig kennt in seinem Herzen, ob das alles ist, ob man mehr machen will, wofür man Dinge macht. Wenn man einen Sinn in Dingen sieht, kommt man tatsächlich richtigen Frieden.
Genau, und das ist so ein übernatürlicher Frieden. Das ist nicht ein theoretischer Frieden, sondern ein praktischer Frieden, in dem ich in dieser persönlichen Beziehung mit Gott lebe und mit ihm über alles rede, was im Leben passiert und ihn sowohl in die guten Zeiten mit reinnehme, als auch in die schlechten Zeiten. Ja. Und da würde ich sagen, der nachhaltigste Frieden, der mich verändert hat, und davon bin ich überzeugt, dass der auch Menschen verändert, ist diese persönliche Beziehung zu Gott und dieses Gotterleben durch Jesus Christus in seinem Leben.
Ja, und wenn du, lieber Zuhörer, das total inspirierend fandst und sagst, hey, eigentlich nach so einem Frieden, nach so einem Sinn suchst du, dann lade ich dich ganz herzlich ein, einfach ein Gebet zu sprechen. Für uns im Podcast ist es immer manchmal so, dass wir einen Podcast beenden mit einem Gebet für die Zuhörer, für Situationen, für Umstände, was auch immer. Und ich bete als allererstes einmal für die gesamte Situation in der Ukraine. Und dann lade ich dich ein, mitzubeten, wenn du diesen persönlichen Frieden haben möchtest. Weil die Situation auch drüben in der Ukraine ist drastisch. Aber ich glaube, dass jeder Mensch auf dieser Suche ist nach dem Sinn und nach dem Frieden in seinem Leben. Und Gott, ich danke dir, dass du uns bewahrt hast an allererster Stelle, dass wir in der Ukraine so vielen Leuten helfen durften. Ich bitte, dass du dort kommst und dass du wirklich mit deinem Frieden kommst, mit deiner Ordnung, dass du übernatürlich einfach eingreifst, die Leute beschützt, bewahrst und dass es schnell eine Lösung kommt zu diesem Konflikt. Ich bitte, dass du, Gott, wirklich eingreifst in dieser ganzen schweren Zeit, dass du den Leuten mit einfach dort bist und wirklich Frieden und Sicherheit im Herzen gibst, in Jesu Namen. Und wenn du diesen Frieden haben müsstest, hey, dann bete doch einfach dieses kleine Gebet mit mir mit. Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte dich erleben. Ich möchte wissen, ob du real bist. Ich möchte Frieden in meinem Leben finden. Ich möchte wirklich einen Sinn in meinem Leben haben. Ich habe aktuell keinen großen Sinn, aber ich möchte einen haben in meinem Leben. Erfüll du mich, führ mich in alle Wahrheit und ich möchte für dich leben und ich möchte einen Sinn in meinem Leben haben. Komm jetzt mit deinem Frieden in meinem Leben. Amen.
Amen. Wow. Was für ein zweiter Podcast in diesem Jahr. Danke, Kai, für deine Beantwortung der Fragen. Und ja, auch danke an alle und auch Respekt an alle, die in Kriegsgebiete fahren und dort mit NGOs, mit Vereinen aktiv sind, um Menschen praktisch zu helfen.
Ja, also die solidarische Hilfe dort vor Ort ist wirklich, macht einen großen Unterschied und deswegen auch an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Einige haben mich ja vielleicht auch ein bisschen verfolgt an Instagram oder bei WhatsApp, vielleicht auch von Avi einige Leute mitverfolgt. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Es macht einen sehr großen Unterschied und die Leute waren vor Ort sehr dankbar. Ganz, ganz herzlichen Dank von uns, den wir auch weitergeben sollten an euch. Also ganz, ganz herzlichen Dank für all das, die Gebetsunterstützung, aber auch die finanzielle Unterstützung. Wir wünschen euch bis dahin dann jetzt eine richtig gute Zeit. Wir wünschen euch viel Frieden, dass der Friede einfach mit euch ist und ihr Gott in der ganzen Zeit erlebt.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.